SWR 2.
Sechs Minuten nach neun ist es am Mikrofon Benjamin Herzog. Einen guten Morgen. Die aktuelle Lage in Syrien, die ist heute das Thema in Kontext. Täglich kommen aus Damaskus und Aleppo neue Schreckensmeldungen. Die Syrer führen einen Bürgerkrieg. Die Weltgemeinschaft streitet sich wie im Kalten Krieg und die Nachbarstaaten geraten zunehmend hinein in den Strudel dieses Krieges. Was für eine Zukunft hat Syrien? Wie kann der Kreislauf der Gewalt durchbrochen werden? Und wer sind die vom Westen unterstützten Oppositionellen? Dazu befragt mein Kollege Hans-Jörg Schulz jetzt live den Nah- und Mittelostexperten Michael Lüders.
Michael Lüders, Kofi Annan hat ja letzte Woche eingestanden, mit seiner Syrien-Mission gescheitert zu sein. Wenn ein so zäher und eigentlich engelsgeduldiger Diplomat das Handtuch wirft, muss ja die Lage hoffnungslos sein. Ist sie das aus Ihrer Sicht auch?
Ja, in der Tat, das ist sie. Schönen guten Morgen erst einmal in die Schweiz. Die Lage ist verworren in Syrien und es ist ganz gewiss nicht Kofi Annan anzulasten, dass seine Friedensbemühungen gescheitert sind. Er ist ein durchweg integrer Mann, der alles versucht hat, um Frieden in Syrien herbeizuführen, aber ist aus zwei Gründen im Wesentlichen gescheitert. Zum einen waren weder die Regierungstruppen bereit, war weder die Regierung Bashar al-Assad bereit, ernsthaft über eine Waffenruhe nachzudenken, noch waren die Rebellen, war die Opposition bereit, mit der Regierung über eine weitere gemeinsame Zukunft zu verhandeln. Und gleichzeitig ist der Einfluss von außen so groß geworden auf diesen Konflikt, vor allem von Seiten der USA, der Türkei, Saudi-Arabien und Katars, dass es fast unmöglich war, für Kofi Annan hier eine Lösung herbeizuführen. Wir erleben in Syrien eine Neuauflage des Kalten Krieges. Die USA auf der einen Seite, die Saudi-Arabien, die Türkei und Katar unterstützen und die wiederum beliefern die Rebellen mit Waffen und Geld, während Russland und China auf Seiten der Regierung stehen. Auch der Iran tut das, weil man nicht will, dass der Westen nach einem Regimewechsel in Syrien weiter seinen Einfluss in der Region ausdehnt.
Also ist das Ganze längst eine Art Stellvertreterkrieg auch geworden. Aber schauen wir uns, Herr Lüders, doch zunächst mal an, was da im Lande selber passiert, weil das für uns Außenstehende so unübersichtlich eigentlich wirkt. Noch ist ja der Machthaber Bashar al-Assad an der Spitze. Wir konnten ihn gestern auch im Fernsehen beobachten. Er machte einen recht munteren Eindruck. Wie lange wird denn das Militär noch hinter ihm stehen?
Das Militär wird auf absehbare Zeit hinter ihm stehen. Man muss, um das zu verstehen, einen Blick werfen auf die ethnischen und konfessionellen Strukturen in Syrien. Syrien ist ja ein Land, das gänzlich anders aufgebaut ist als europäische Staaten. Es ist ein Land, in dem die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe oder einer religiösen Gruppe prägend ist für die Identität des Einzelnen und der Gruppe, der er angehört. Es gibt in Syrien eine religiöse Minderheit, nämlich die der Alawiten. Die Alawiten sind vereinfacht gesagt eine schiitische Sekte. Diese Alawiten stellen etwa 15% der Bevölkerung. Die Alawiten aber sind es, die sich 1970 mit Hafez al-Assad, dem Vater des jetzigen Präsidenten Bashar, an die Macht geputscht haben. Es ist also eine Minderheitenherrschaft, wenn man so will. Die Alawiten kontrollieren die Armee, den Staat, die Schlüsselstellen in der Gesellschaft und diejenigen Teile der Wirtschaft, die staatlich gelenkt sind. Das heißt, sie sind an allen Hebeln der Macht zu finden. Gleichzeitig haben sich die Alawiten verbündet, um selber an der Macht bleiben zu können, mit den übrigen religiösen Minderheiten im Land, allen voran den Christen und den Drusen, und mit der sunnitischen Mittelschicht, die vor allem in Damaskus und in der Wirtschaftsmetropole Aleppo lebt. Dieser Krieg, der entstanden ist aus einer Volkserhebung, beginnt im März letzten Jahres. Diese Volkserhebung war zunächst eigentlich ein Aufbegehren der verarmten Landbevölkerung und der perspektivlosen Jugend, fast durchweg Sunniten, gegen das Establishment. Und aus dieser Volkserhebung hat sich im Laufe der Zeit ein veritabler Bürgerkrieg entwickelt. Und in diesem Bürgerkrieg sind nun Milizen entstanden, die je nach konfessioneller und ethnischer Ausrichtung vorgelegt versuchen, ihre eigenen Konzepte durchzusetzen und an die Macht zu gelangen. Das wissen natürlich auch die Alawiten. Und die Alawiten wissen, dass wenn dieses Regime fällt von Bashar al-Assad, dann wird es zu Massakern kommen, zu Racheaktionen der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung gegen die Alawiten. Deswegen kann Bashar al-Assad sicher sein, dass sich die große Mehrheit der alawitischen Bevölkerung auch weiterhin hinter seinem Machtapparat verschanzen wird. Es hat zwar viele Absatzbewegungen von Politikern und Militärs gegeben in Richtung Ausland, aber diese Absatzbewegungen betreffen fast ausschließlich sunnitische Politiker und nicht den harten inneren Kern der alawitischen Machtelite.
Auch der Regierungschef Hijja, der sich gerade abgesetzt hat, ist ja ein Sunnit gewesen oder ist noch ein Sunnit. Also das ist die eine Seite, die Sie geschildert haben. Sie haben auch geschildert, dass quasi die Alawiten zum Siegen verdammt sind, weil sie sonst keine Chance mehr haben in diesem Land. Aber reden wir nochmal über die andere Seite, über das, was wir gemeinhin als Oppositionsgruppen bezeichnen. Die werden zwar vom Westen unterstützt, aber wir wissen wenig über sie. Wer sammelt sich denn so alles hinter diesem Begriff?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und die ist nicht einfach zu beantworten. Zunächst einmal haben sich ja im Ausland, in den europäischen Staaten, Exilsyrer organisiert, haben ein eigenes Parlament ausgerufen, das vor allem in Istanbul angesiedelt ist. Aber auch in Paris gibt es wichtige Vertreter der syrischen Exilopposition. Diese Exilopposition in Europa hat allerdings, auch wenn sie vielfach Ansprechpartner ist für westliche Medien, in Syrien selbst so gut wie keinen Einfluss und hat dort auch nichts zu vermelden. Die eigentlichen Akteure vor Ort sind einerseits die sogenannte Freie Syrische Armee, die sich vor allem rekrutiert aus Deserteuren der syrischen, der regulären syrischen Armee. Überwiegend handelt es sich dabei um Sunniten. Und es sind zum anderen Stadtteilkomitees aus den Bereichen, wo gekämpft wird, wo die Bevölkerung versucht, sich selber zu organisieren und die zusammengebrochene staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Teilweise sind es aktive Kämpfer, teilweise sind es Bürger, die einfach versuchen, das Leben am Laufen zu halten, die Bäckereien zu beliefern mit Mehl und dergleichen Dinge mehr. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppierung, die Anlass zur Sorge gibt, und das sind eingesickerte Kämpfer aus dem Ausland, vor allem aus dem Irak. Vielfach handelt es sich dabei um Extremisten, um Dschihad-Gruppen bis hin zu Al-Qaida, die versuchen, den um sich greifenden Bürgerkrieg in Syrien für ihre Zwecke zu nutzen, um Einfluss zu gewinnen in Syrien. Welche Richtung sich innerhalb dieses sehr diffusen und breiten Oppositionsbündnisses, wenn man es denn so bezeichnen will, am Ende durchsetzt, ist völlig offen. Es steht zu befürchten, dass, sollte es zu einem Sturz von Bashar al-Assad kommen, und der wird eines Tages kommen, dieser Sturz, dann wird es ein Hauen und Stechen geben um die Macht innerhalb der Opposition, innerhalb der oppositionellen Kräfte. Und es steht zu befürchten, dass dann doch zumindest für einen Übergang sich radikale islamistische Kräfte durchsetzen könnten, was natürlich mit großer Sorge gesehen wird, vor allem von den religiösen Minderheiten, den Christen, den Drusen und natürlich den schon erwähnten Alawiten.
Deswegen sind die auch teilweise so stark schon auf der Flucht. Also alleine letzte Woche sind mehr als 7000 Christen aus Syrien in den Libanon geflohen. Nun haben sich ja in den letzten Wochen, Herr Lüders, diese Kämpfe so stark auf die beiden großen Städte Aleppo und Damaskus verlagert. Warum ist die Opposition weg aus den Provinzen und warum in die großen Städte?
Die Freie Syrische Armee und die bewaffneten Oppositionskräfte sind nach wie vor in den Provinzen aktiv und präsent. Und vor allem in dem Grenzstreifen zur Türkei im Norden des Landes kontrollieren sie weite Landesstriche. Die Regierung, die Zentralregierung in Damaskus, hat die Kontrolle über knapp die Hälfte Syriens verloren, aber sie kontrolliert nach wie vor die strategisch wichtigen Zentren, allen voran die Hauptstadt Damaskus und die Wirtschaftsmetropole Aleppo. Und die oppositionellen Kräfte, denen ist es nun gelungen, im vorigen Monat erstmals diesen Konflikt, diesen Bürgerkrieg in die beiden genannten Städte zu tragen. Diese Städte waren zunächst neutral und sind es im Grunde genommen bis heute. Man muss sich vor Augen führen, dass in Damaskus wie auch in Aleppo die sunnitische bürgerliche Mittelschicht die tonangebende gesellschaftliche Größe ist. Und diese bürgerliche sunnitische Mittelschicht, die sich mit dem alawitischen Regime arrangiert hat, auf der Grundlage, ihr, die sunnitische Mittelschicht, habt zwar politisch nichts zu sagen, aber ihr könnt Geld verdienen, so viel ihr wollt. Und mit diesem Arrangement hat man über Jahrzehnte gut existieren können. Also die sunnitische Mittelschicht hat bislang überhaupt gar keine Neigung gezeigt, sich den Rebellen, überwiegend verarmten Sunniten aus einem ländlichen Umfeld, anzuschließen. Die Rebellen haben gleichwohl den Krieg sowohl in die Hauptstadt wie auch nach Aleppo getragen, in der irrigen Annahme, dass sich die Bevölkerung dem Aufstand anschließen würde. Das hat sie bislang aber nicht getan. Weder in Damaskus noch in Aleppo erleben wir eine Volkserhebung der sunnitischen Bevölkerung gegen das Regime, sondern die Rebellen versuchen, den Krieg in diese Städte hineinzutragen. In Damaskus ist dieses Konzept bereits gescheitert. Die Armee der Zentralregierung hat die Rebellen zurückgetrieben aus den meisten Stadtteilen in Damaskus. Und jetzt steht die Entscheidungsschlacht in Aleppo bevor. Die Regierung greift ohne Rücksicht auf Verluste die Stadtteile an, in denen sich die Rebellen verschanzt halten, und wird sie wohl über kurz oder lang von dort auch vertreiben können. Die Strategie der Oppositionellen ist nicht frei von Zynismus, denn sie wissen, dass sie militärisch keine Chance haben, Aleppo oder Damaskus zu erobern, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Aber sie tragen den Krieg gegen den Willen der dortigen Bevölkerung in diese Städte hinein, um so den Eindruck zu erwecken, auch in der Weltöffentlichkeit, es stünde die Entscheidungsschlacht bevor. Es gibt unschöne und brutale Bilder von Tod, Verwüstung und Vernichtung aus Aleppo, aus Damaskus. Dadurch gerät das Regime zusätzlich unter Druck. Aber es ist, wie erwähnt, nicht frei von Zynismus, diese Strategie der oppositionellen Kräfte, denn sie wissen sehr genau, dass sie Aleppo niemals militärisch erobern, geschweige denn halten können, nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und man nimmt den Tod vieler Zivilisten in Aleppo in Kauf. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Mentalität, zumindest von Teilen der bewaffneten Opposition, sich gar nicht mal grundsätzlich von der Mentalität der Regierungstruppen unterscheidet. Wenn es um den Machterhalt oder um das Erringen der Macht geht, spielen Verluste unter der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten offenkundig keine Rolle.
Ja, man liest ja auch, dass teilweise menschliche Schutzschilde genommen werden von den Oppositionsgruppen. Also in diesem Aleppo, da hat man ja gestern hören können, da werden ziemlich viele Truppen im Moment zusammengezogen, auch für eine Art Luftkrieg. Also da scheint wirklich so etwas wie ein furchtbarer Showdown da bevorzustehen. Also wir haben schon die verschiedenen Formen des Krieges angesprochen, Herr Lüders. Das eine fing mal als Bürgerkrieg an, als friedlicher Aufstand, und dann wurde es eine bewaffnete Rebellion. Dann haben Sie gesagt, die verschiedenen Religionen und Ethnien kämpfen gegeneinander. Früher konnte man doch sagen, dass in Syrien eigentlich die verschiedensten Religionsgemeinschaften ganz gut miteinander auskamen. Warum ist das von heute auf morgen in Hass umgeschlagen?
Das hängt wesentlich zusammen mit dem Scheitern des Regimes von Bashar al-Assad. Dieses Regime hat es nicht vermocht, die großen Herausforderungen der syrischen Gesellschaft, nämlich eine Transformation in Richtung auf eine Industrie- und Leistungsgesellschaft, voranzutreiben. Der syrische Staat ist unter Bashar al-Assad erstarrt in Klientelismus, Nepotismus und Korruption. Und das Ergebnis war, dass weite Teile der syrischen Bevölkerung keine Chance mehr hatten, aus ihrem Leben irgendetwas zu machen, einen Job zu bekommen, eine Familie gründen zu können und dergleichen mehr. In der Vergangenheit, bevor die Unruhen ausbrachen, gab es noch einen gewissen Ölboom in Syrien, der weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Und die Öleinnahmen haben dem Regime gedient, dazu Loyalitäten aufzukaufen und Geld zu verteilen unter den Teilen der Bevölkerung, die auf Seiten des Regimes waren. Aber das alles hat sich jetzt geändert. Und in dem Maße, wie die staatliche Ordnung zusammenbricht, ist es natürlich so, dass Menschen in ihrer Orientierungslosigkeit, in ihrer Angst, in ihrer Verzweiflung und Verunsicherung sich dahin orientieren, was ihnen vertraut ist, nämlich die Religion und die ethnische Zugehörigkeit. Hinzu kommt, dass natürlich das Regime von Bashar al-Assad die ethnischen Gegensätze mit Beginn der bewaffneten Auseinandersetzung massiv geschürt hat, nach dem Motto, wir oder die, wir die Alawiten oder sie die anderen, die Sunniten. Und das ist natürlich ein sehr gefährliches Spiel, das leider immer wieder fruchtet. Und für die religiösen Minderheiten, allen voran für die Christen und die Drusen, ist das eine ganz schwierige Situation. Sie befinden sich zwischen Hammer und Amboss. Die Christen, die Drusen sind bisher loyal gegenüber dem Regime gewesen, aber die oppositionellen Kräfte werfen ihnen vor, vor, Opportunisten zu sein, die stillschweigend mit dem Regime kooperieren würden, und sie drohen offen mit Racheaktionen gegen diejenigen Teile der Bevölkerung, die sich nicht dem Aufstand anschließen oder angeschlossen haben. Das bedeutet für die Christen und für die Drusen nichts Gutes, und es herrscht allgemein Angst. Und diese Verunsicherung wird dazu führen, dass der ethnische und religiöse Faktor immer größere Rollen spielen wird. Im Süden des Landes, in einer Gegend, die Hauran heißt, an der jordanischen Grenze gelegen, gibt es viele christliche und drusische Dörfer, die bislang durchmischt waren. Jetzt findet eine Entmischung statt. Die Drusen gehen in ihre Wohngebiete zurück, die Christen in ihre eigenen, und jeder versucht, sich zu bewaffnen, um gewappnet zu sein für den Tag X. Wenn bewaffnete Banden oder Milizen durch die Gegend ziehen, möchte man sich nicht einfach abschlachten lassen. Und das ist das, was die Dinge aus dem Ruder laufen lässt in Syrien, die völlige Enthemmung und Entmenschlichung, die Tatsache, dass es keine staatliche Ordnung mehr gibt, die wirklich tragen würde. Es findet ein Rückfall statt in Formen des Zusammenlebens, die wirklich an mittelalterliche Stammeszusammenhänge denken lassen. Und das ist sehr besorgniserregend. Man muss davon ausgehen, dass den Syrern das Schlimmste noch bevorsteht. Die Tragik ist, dass das, was begonnen hat in Syrien, als eine zunächst friedliche Erhebung weiter Teile der Bevölkerung, vor allem der verarmten sunnitischen Bevölkerung, gegen die Zumutungen des syrischen Regimes, längst umgeschlagen ist in einen Bürgerkrieg, in dem die Bedürfnisse der Syrer überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Es geht in diesem Konflikt mehr und mehr um Geopolitik. Die Freie Syrische Armee wäre wahrscheinlich längst besiegt, wenn sie nicht unterstützt würde, militärisch und finanziell, aus Saudi-Arabien und Katar. Es geht in diesem Konflikt geopolitisch gesehen um den Faktor Iran. Das ist der ganz entscheidende Faktor, warum der Westen will, dass dieses Regime stürzt, und ebenso will es auch Saudi-Arabien.
Ja, also der Iran steht mal wieder im Mittelpunkt. Gestern war ja auch der iranische Delegierte in Damaskus, um die ausdrückliche Solidarität des Iran mit Assad zu manifestieren quasi. In Kontext diskutieren wir heute live über die derzeitige Situation in Syrien. Aus Berlin ist uns zugeschaltet der Nah- und Mittelost-Experte Michael Lüders. Herr Lüders, Sie haben gerade gesagt, was es alles für Auswirkungen hat. Eine ganz schlimme Auswirkung ist ja dieser enorme Flüchtlingsstrom, der sich bereits in die Türkei abgesetzt hat. Über 50.000 Flüchtlinge dort nach Jordanien. Auch Irak und Libanon sind direkt betroffen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass auch diese Staaten noch mit hineingezogen werden in den Krieg?
Diese Gefahr ist sehr real, und je länger der Konflikt andauert in Syrien, umso größer wird das Konfliktpotenzial und das Risiko, dass der Krieg überschwappt. Zwei konkrete Beispiele. Die Zentralregierung in Damaskus, also das Regime von Bashar al-Assad, hat den Nordosten Syriens de facto abgetreten an die PKK, also an jene radikale kurdische Gruppierung, die als Erzfeind der Regierung in Ankara in der Türkei gilt. Die Türkei führt gegen die PKK seit 20 Jahren einen blutigen Krieg und umgekehrt. Die PKK kontrolliert den Nordosten Syriens. Das ist ein strategisches Kalkül von Bashar al-Assad gewesen, denn die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien sind angespannt. Die Türkei will den Sturz des Regimes, und das Regime rächt sich, indem die PKK nun eine Basis hat im Nordosten des eigenen Landes. Und die Botschaft an die türkische Regierung und die internationale Staatengemeinschaft lautet: Wir, das Regime in Damaskus, sind in der Lage, diesen Konflikt zu internationalisieren. Wenn die PKK eine Basis hat im Nordosten der Syrischen Republik, dann kann dieser Konflikt sehr schnell überspringen auf die Türkei. Und das ist ein ganz großes Risiko mit Blick auf die weitere Entwicklung. Und auch im Libanon, dem westlichen Nachbarstaat Syriens, ist es wiederholt zu bewaffneten Zusammenstößen gekommen, vor allem in der im Norden Libanons gelegenen Stadt Tripolis, wo es sowohl Alawiten wie auch Sunniten gibt unter der Bevölkerung. Und die alawitischen Bewohner Tripolis unterstützen natürlich das Regime von Bashar al-Assad. Die Sunniten sind dagegen. Es hat wiederholt bewaffnete Zusammenstöße gegeben. Und der Libanon ist sehr, sehr anfällig aufgrund der engen Verbindung wirtschaftlicher, politischer und familiärer Art über die Grenzen hinweg. Wenn der Konflikt andauert in Syrien, wird er auf jeden Fall übergreifen, auch auf den Libanon, aber auch der Irak ist gefährdet, denn das Land ist ohnehin schon instabil. Vom Irak kommen Dschihad-Kämpfer, die in Richtung Syrien einsickern und finden dort eine zusätzliche Basis, mit der sie gleichzeitig in Syrien Unheil stiften können, aber auch die Zentralregierung im Irak bekämpfen können.
Und umgekehrt fliehen im Moment die Menschen aus Syrien wieder zurück in den Irak, die vor ein paar Jahren mal aus dem Irak nach Syrien fliehen mussten. Also diese internationale Dimension, die drängt sich ja nun immer mehr auf bei dieser Debatte, Herr Lüders. Wir haben über die amerikanischen Interessen gesprochen, Iran und der Schutz Israels. Wie ist es denn mit Russland und China? Warum sind die dort im Weltsicherheitsrat immer so relativ massiv?
Ja, die Haltung Russlands und Chinas ist sehr rigoros und ich glaube, dass sich Russland und China damit nicht unbedingt einen Gefallen getan haben, denn es ist absehbar, dass das Regime von Bashar al-Assad stürzen wird. Auf Dauer kann es sich nicht halten und in einer neuen, künftigen Ordnung in Syrien werden Russland und China natürlich keine Rolle mehr spielen. Das wird jede neue Regierung zu verhindern versuchen. Es ist, wie schon angedeutet, eine Neuauflage des Kalten Krieges. Syrien ist aus Sicht Russlands und aus Sicht Chinas einer der letzten verbliebenen Verbündeten dieser beiden genannten Staaten in der Region. Syrien ist es und der Iran ist es. Die Russen und die Chinesen haben hinnehmen müssen, dass der Irak unter Saddam Hussein und das Libyen unter Gaddafi gewissermaßen aufgrund militärischer Intervention ins westliche Lager gewechselt sind. Und weder Russland noch China wollen, dass sich dieser in Anführungsstrichen Siegeszug westlicher Politik fortsetzt in der Region, in Syrien, im Iran. Das gilt vor allem für Russland, denn in Russland gibt es die große Sorge, dass sich dann der westliche Einflussbereich immer näher ausdehnt an die russischen Landesgrenzen und dagegen ist man natürlich eingestellt, das will man nicht. Und da westliche Politik seit dem Ende der Sowjetunion es nie verstanden hat, Russland als Partner mit ins Boot zu nehmen, sondern Russland eher als eine potenzielle Bedrohung betrachtet, gibt es hier auch keine wirkliche Dialogbereitschaft zwischen den westlichen Staaten, allen voran Washington und Moskau. Andererseits, der Westen hat es versäumt, Moskau Angebote zu machen, politische Angebote zu machen, mit Blick auf eine Zukunft Syriens, nach dem Motto, auch ihr werdet in einem künftigen Syrien eine Rolle spielen können. Da man dieses nicht getan hat, sind die Fronten verhärtet und dementsprechend zahlen natürlich die Syrer auch ihren Preis. Russland und China tun alles, um Bashar al-Assad an der Macht zu erhalten und die USA und die Europäer und indirekt die Israelis unternehmen alles, um einen Regimewechsel herbeizuführen, in der Hoffnung, dass eine neue Regierung sich vom Iran löst und sich Saudi-Arabien und dem Westen zuwendet.
Tja, und bei all diesen politischen, außenpolitischen, geopolitischen Interessen geht ja immer mehr verloren. Herr Lüders, Sie haben das vorhin schon erwähnt, was da in Syrien selber passiert. Wir vergessen, dass weit über 20.000 Syrer schon gestorben sind und eben, dass Syrien so ein langer Leidensweg bevorsteht. Gehen Sie davon aus, dass das Land ein ähnliches Schicksal wie Afghanistan etwa erleiden wird?
Es ist ganz schwierig, sich über die Zukunft Syriens Gedanken zu machen. Es gibt zu viele unbekannte Größen. Aber die Zukunft Syriens sieht nicht gut aus. Es gibt im Prinzip zwei Modelle, die denkbar sind. Entweder es kommt zu einem Staatszerfall, vergleichbar dem in Jugoslawien. Das heißt, es gibt ein Syrien mit verschiedenen Provinzen, mit verschiedenen Fürstentümern, mit verschiedenen Einflussbereichen. Die Alawiten haben ihren eigenen Staat, in Anführungsstrichen, die Christen, die Iren, den Iren und die Sunniten, die Drusen ihrerseits. Das wäre ein Modell, dass das Land als Zentralmacht zerfällt. Und jede Gruppierung versucht, ihren eigenen Einflussbereich auszudehnen.
Das ist wie bei den Warlords dann quasi in Afghanistan.
Absolut, dann sind wir bei den Warlords in Afghanistan. Das wäre dann wirklich das Worst-Case-Szenario, denn ein dermaßen destabiles Syrien würde zwangsläufig die gesamte Region in Mitleidenschaft ziehen. Von Henry Kissinger stammt der Satz aus den 1970er Jahren, dass es im Nahen und Mittleren Osten keinen Krieg geben kann ohne Ägypten und keinen Frieden ohne Syrien. Und diese Aussage hat auch heute noch Gültigkeit. Wenn also Syrien dauerhaft instabil werden sollte oder bleiben sollte, dann wird das ohne Zweifel verheerende Auswirkungen haben, auch für die Nachbarstaaten. Im besten aller Fälle wird es gelingen, eine Neuordnung herbeizuführen, die einigermaßen demokratisch verfasst wäre und in der es ein föderales staatliches Prinzip gibt, wo also die Provinzen jeweils eine gewisse Autonomie genießen und die Zentralregierung mehr sich um Außenpolitik und Verteidigung kümmert, aber eben nicht darum, dass eine Gruppe über die andere herrscht. Das wäre das optimistische Modell. Ich fürchte aber, dass es über Jahre hinweg zu Instabilität kommen wird, bevor sich die Dinge einigermaßen beruhigen. Und letztendlich wird die Zukunft Syriens nicht von den Syrern entschieden werden, sondern von den regionalen Mächten drumherum. Vergessen wir nicht, dass im Hintergrund immer noch das Risiko besteht, dass Israel und oder die USA den Iran angreifen. Und dann werden die Karten auch in Syrien natürlich noch einmal völlig neu gemischt. Syrien ist nicht deswegen der engste Verbündete des Iran, weil man sich ideologisch so nahe wäre, sondern weil das Regime von Bashar al-Assad immer zwei Prämissen hatte in der eigenen Politik. Das gilt auch für den Vater Hafez al-Assad. Erstens Regimeerhalt um jeden Preis und zweitens Rückgewinnung der Golanhöhen, die Israel 1967 im Sechstagekrieg besetzt hatte. Und da kein westliches Land bereit war, auf Israel Druck auszuüben in der Frage einer Rückgabe der Golanhöhen an Syrien, hatte Syrien eigentlich gar keine andere Wahl, als sich sowohl der Sowjetunion bzw. Russland zuzuwenden einerseits und andererseits dem Iran, nachdem dort 1979 die iranische Revolution siegreich war. Das hat nichts zu tun mit gemeinsamer Ideologie, das ist reine Geopolitik, Machtpolitik. Der Westen hat sich für Israel und gegen Syrien entschieden und Syrien hat sich für den Iran und somit gegen den Westen entschieden. Diese Probleme ließen sich alle lösen, wenn man denn miteinander reden würde. Aber es gibt gewisse Tabus in der östlichen Politik. Jetzt sind die Dinge verfahren und es werden noch sehr viele Menschen sterben müssen, bevor hoffentlich dann doch am Ende sich die Vernunft durchsetzt und pragmatische Lösungen eine Chance bekommen.
Rechnen Sie denn, Herr Lüders, am Ende gefragt mit einem militärischen Showdown, weil der Diktator Assad von sich nicht aufgeben wird?
Es wird einen militärischen Showdown geben, mit Sicherheit. Die Opposition wird immer besser ausgestattet werden durch Saudi-Arabien, durch Katar, durch die Vereinigten Staaten. Aber noch sitzt das Regime relativ fest im Sattel. Dennoch, auf Dauer kann es nicht funktionieren, weil die Wirtschaft des Landes kollabiert, weil die Inflation galoppiert, weil das Land immer mehr isoliert wird. Das Regime wird also fallen. Wann? Das weiß im Augenblick niemand. Es wird sehr, sehr blutig, sehr gefährlich werden. Die nächsten Monate, wenn nicht Jahre. Und wie erwähnt, die Tragik ist die, dass die Syrer sich erhoben haben gegen ein furchtbares Regime und jetzt interessiert eigentlich das Schicksal der Syrer niemanden mehr. Sie zahlen den Preis dafür, dass der Konflikt internationalisiert worden ist. Die Syrer sterben, weil die Regionalmächte und die Weltmächte nicht fähig sind, miteinander zu kommunizieren und konstruktive Lösungen zu finden.
Also das Schicksal von 23 Millionen Syrerinnen und Syrer interessiert nicht mehr und trotzdem werden sie die Hauptleidenden dieses Krieges sein und bleiben. Besten Dank für Ihre Einschätzung, Michael Lüders.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.